NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. November 1954. Der Todestag des italienischen Kernphysikers Enrico Fermi.
My name is Enrico Fermi. I was born in Rome.
Mein Name ist Enrico Fermi. Ich bin in Rom geboren. Am 2. Dezember 1942 leitete ich dieses Experiment. An jenem Tag versammelten wir uns auf einem Balkon.
Darunter hatten er und sein Team aus Graphit- und Uranblöcken einen Atommeiler aufgeschichtet, mitten im Herzen Chicagos unter der Tribüne eines Footballstadions. Aber Enrico Fermi hatte diesen ersten rudimentären Reaktor völlig im Griff. Schließlich war jeder Schritt, wie immer, von ihm exakt vorausberechnet.
Wir wollten keine Explosion riskieren, nicht mal die entfernteste Möglichkeit. Also hatten wir Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die den Aufbau im Notfall abschalten würden. Als wir vorsichtig den kritischen Punkt überschritten, nahmen die Kernspaltungen schnell und immer schneller zu, bis ihre Intensität richtig hoch war. Kurz darauf schoben wir die Kontrollstäbe wieder ein und die Reaktionsrate nahm schlagartig ab.
Zum ersten Mal hatte der Mensch die Kraft des Atomkerns kontrolliert freigesetzt. Während die USA Krieg gegen Hitler-Deutschland und Japan führten, hatte Enrico Fermi das Tor ins Atomzeitalter aufgestoßen. Und er ist auf dem Gipfel seiner Karriere. Doch um seine Lippen spielt nur dieses typische, ironisch überlegene Lächeln. Auch die Begeisterung der anderen bleibt gedämpft. Und einer von Fermis wichtigsten Projektpartnern, der Ungar Leo Szilard, erinnert sich:
Ich erinnere mich, als hinterher alle gegangen waren, bis auf Fermi, ergriff ich seine Hand und sagte: Ich glaube, das wird als schwarzer Tag in die Geschichte der Menschheit eingehen.
Denn beide wussten, die andere, die dunkle Seite der Kernspaltung, die Atombombe, war schon in Angriff genommen. Wer war dieser Enrico Fermi, der ganz Italiener sein hochbrisantes Experiment punkt 12 Uhr fürs Mittagessen unterbrach, obwohl man kurz vor dem Ziel war? Rom, 1923.
An einem Sonntag lud mich meine Freundin zu einem Spaziergang ein. Und als ich kam, war da dieser merkwürdige Junge. Tiefschwarze Haare, finsteres Gesicht, den sie mir als sehr vielversprechend vorstellte. Er unterrichtete bereits an der Universität, ein Physiker, die Hoffnung der italienischen Physik. Doch um die Wahrheit zu sagen, auf mich machte er keinen großen Eindruck.
Also keine Liebe auf den ersten Blick zwischen dem 22-jährigen Fermi und der 16-jährigen Laura. Erst bei der nächsten Begegnung, zwei Jahre später in den Bergen, lernt sie den wahren Fermi kennen.
Fermi liebte jede Art sportlicher Betätigung. Er schien eher stolz auf seine physischen als auf seine physikalischen Leistungen. Er musste immer als Erster einen Berggipfel erreichen. Er musste entscheiden, was wir unternahmen, und er behauptete immer, am weitesten sehen zu können. Er sah Vögel, die sonst niemand von uns sah, und solche Sachen.
Vorneweg marschieren, weiter sehen als alle anderen, Dinge erkennen, die niemand sonst wahrnimmt. Damit trifft Laura Fermi den Wesenskern, die prägenden Eigenschaften ihres Mannes.
1928. 5 Jahre nach der ersten Begegnung, Laura studiert inzwischen Naturwissenschaften und Enrico ist Italiens jüngster Physikprofessor, heiraten beide. Da allerdings kommt Enrico als Letzter zur Trauung. Er hat übersehen, am Hochzeitshemd sind die Ärmel zu lang. Also mit heißer Nadel eigenhändig kürzen. Schon als Junge will Fermi alles wissen und untersuchen. Mit den Händen und mit dem Kopf. Also experimentiert er fröhlich drauf los. Und als er auf dem Flohmarkt ein altes Physiklehrbuch findet, auf Latein, verleibt er sich den Wälzer kurzerhand ein. So wie in Zukunft alle Fachbücher. Einmal durchgearbeitet, braucht er sie nicht mehr.
Denn ich habe es im Kopf. In ein paar Jahren werde ich die Zusammenhänge sogar besser verstehen und jede Formel, die ich brauche, einfach selbst herleiten können.
Und so schreibt er auch Fachartikel und Bücher aus dem Kopf. Zum Beispiel im Urlaub eine Einführung in die Atomphysik, erzählt einer seiner damals nur wenig jüngeren Studenten.
In einer Bergwiese auf dem Bauch liegend und mit genügend Bleistiften und schwarz gebundenen Notizbüchern bewaffnet, schrieb er Seite um Seite, ohne ein einziges Buch zum Nachschauen, ohne etwas auszuradieren oder ein Wort zu streichen. Dieses handschriftliche Manuskript ging zum Verleger und kam 1928 heraus.
In der Schule hatte er eine Klasse übersprungen, studierte bereits mit 17 an Italiens Elite-Universität in Pisa. Seine Arbeit fürs Eingangsexamen hatte das Niveau einer Doktorarbeit und stellte die Hierarchie schnell auf den Kopf. Er erklärte seinem Physikprofessor die moderne Atomtheorie. Wenige Monate vor Mussolinis Marsch auf Rom promoviert der 20-Jährige mit Bestnote. Kein Wunder, wenn Fermis Förderer, Professore Corbino, Physiker, Diplomat und Minister unter Mussolini, ihm einen Lehrstuhl erkämpft und ihm sogar seine besten Studenten überlässt. Als Corbinos Boys spielen Fermi und seine junge Truppe bald in der Oberliga der Physik mit.
So beschreibt Fermi das statistische Verhalten einer bestimmten Sorte atomarer Partikel ganz neu, nämlich quantentheoretisch. Es sind jene Partikel, die ein deutscher Physiker kurz zuvor als absolut ungesellige Individuen identifiziert hatte. Heute nennen die Physiker diese Teilchensorte Fermionen. Nun pilgert man wegen zweier Päpste nach Rom, die Katholiken zum Papst im Vatikan, die Atomphysiker ins Institut an der Via Panisperna. Dort wird Fermi von seinen Leuten der Papst genannt, wegen seiner Unfehlbarkeit.
Nach etwas gefragt, begann er auf der Tafel oben links, schrieb eine Zeile nach der anderen und irgendwann, vielleicht unten rechts oder auch vorher, hatte er die Antwort und machte ein Kästchen drumherum. Und die Antwort war immer richtig. Niemals machte er einen Fehler.
Den jungen Deutschen Hans Bethe, ihn zog es Anfang der 1930er nach Rom, faszinierte besonders Fermis einzigartige Effizienz. Der Papst packte nur Probleme an, die er vorher als sinnvoll und lösbar analysiert hatte. Der Rest interessierte ihn nicht. Ging es dabei um anderes als Wissenschaft, wirkte das auf viele unmenschlich, kalt. Bethe dagegen übernahm begeistert Fermis Methode.
Man ging zu Fermi und erklärte ihm kurz, worum es ging. Fermi sagte dann, okay, setzen wir uns und schauen wir mal. Und dann dachte er etwa 15 Minuten ganz allgemein über das Problem nach und am Ende ging man mit einer groben Idee der Lösung zurück ins Labor oder an den Schreibtisch und rechnete es mit der nötigen Mathematik aus. Fermi zeigte mir, dass sich jedes Problem einfach und schnell lösen lässt, wenn man eine Weile ganz grundsätzlich darüber nachdenkt.
Seine andere Erfolgsmethode? Er kombiniert aktuelle Ergebnisse von Kollegen sofort mit seinem eigenen ungeheuren Wissensschatz und kommt zu erstaunlichen neuen Theorien. 1933 beschreibt er so auf elegante Weise eine bestimmte Art des radioaktiven Zerfalls von Atomkernen. Emilio Segre, damals Fermis Student und später selbst Nobelpreisträger.
Das war ein sehr, sehr wichtiger Artikel, den er Ende 1933 schrieb. Er präsentierte eine Theorie, die Kernumwandlungen vorausberechnen kann.
Schon im Jahr darauf hält Fermi die Fachwelt erneut in Atem, diesmal als glänzender Experimentator. Anfang 1934 hatten Irène Curie und Frédéric Joliot in Paris Alpha-Partikel, also Heliumkerne, auf Atomkerne von Aluminium geschossen und dabei künstliche Radioaktivität erzeugt.
When Fermi in 1934 read of the discovery of artificial radioactivity by Curie and Joliot.
Als Fermi 1934 von der Entdeckung erfuhr, erkannte er sofort, mit Neutronen statt Alpha-Partikeln könnte er viel besser radioaktive Substanzen herstellen.
Schließlich waren Neutronen elektrisch neutral, konnten also viel einfacher in den Atomkern eindringen. Eilig trommelt Fermi seine alte Truppe zusammen und legt los.
Schon im März jagt das Team den ersten einer ganzen Serie von Artikeln heraus. Systematisch beschießen sie ein chemisches Element nach dem anderen mit Neutronen und produzieren reihenweise neue künstliche Radioaktivität. Als sie aber im Sommer das schwerste Element, das Uran, bombardieren, liegt eine Sensation in der Luft. Sie könnten vielleicht zwei neue Elemente, schwerer als Uran, erschaffen haben. Transurane. Umgehend feiert Corbino, ganz Patriot, in der Presse einen Triumph der italienischen Physik.
Fermi ist entsetzt. Er hat nur eine Möglichkeit angedeutet. Und selbst die bezweifelt Ida Noddack, eine deutsche Chemikerin. Sie hält nichts von Fermis Transuranen. Viel wahrscheinlicher sei eine Spaltung des Urankerns. Doch wie die übrige Männerwelt der Wissenschaft findet Fermi diese Idee absurd. Außerdem landet er bereits seiner nächsten Coup, eine wunderbare Zufallsentdeckung. Neutronen wandeln Atomkerne viel wirksamer um, wenn man sie vorher abbremst. Fermi hielt die langsamen Neutronen für seine größte Leistung.
Wir machten da Experimente, die ergaben keinen Sinn. Ich beschloss, die Neutronen durch ein Stück Blei zu schicken. Ich hatte das Blei schon in der Hand, aber irgendwas hielt mich zurück. Ich sagte mir, nein, ich will kein schweres Blei, ich will ein Stück leichtes Paraffin. Es kam aus heiterem Himmel, absolut unbewusst. Ich griff mir also einen Klotz Paraffin und stellte ihn vor die Neutronenquelle.
Und die Radioaktivität rast förmlich in die Höhe. Was passierte da? Noch in der Mittagspause findet Fermi die Erklärung. Das Paraffin mit seinen vielen leichten Wasserstoffkernen bremst die leichten Neutronen sehr gut ab. Und solche langsamen Neutronen gelangen offensichtlich viel einfacher in die Zielkerne und produzieren massenhaft künstliche Radioaktivität. Ohne es zu ahnen, hatte Fermi die Tür zu Atomreaktor und Atombombe aufgestoßen.
Während Hitler seine Macht ausdehnt und Mussolini Äthiopien überfällt, streckt Fermi, nunmehr weltweit berühmt, erste Fühler in die USA aus. Und als auch Mussolini 1938 Rassegesetze erlässt, bleibt den Fermis nur die Emigration, denn Laura ist Jüdin. Die ideale Fluchtgelegenheit bietet der Nobelpreis für seine Neutronenarbeit. Von Stockholm reist er mit der Familie in die USA, die auch anderen Corbino-Boys Zuflucht bieten.
Praktisch zeitgleich mit Fermis Überfahrt entdecken in Berlin Otto Hahn und Fritz Strassmann mit Hilfe der nach Schweden emigrierten Lise Meitner, beim Uranbeschuss passiert genau das, was jene Chemikerin vorausgesagt hatte, nämlich Kernspaltung.
Fermi erfährt kurz nach seiner Ankunft in New York davon. Atomreaktor und Bombe scheinen möglich. Nur, wer hat sie als Erster? Hitler oder die USA? Rational wie immer realisiert Fermi, als Neutronenpapst muss er mithelfen. Beim Bau des ersten Atomreaktors in Chicago und dann in Los Alamos beim Bau der Bombe.
Doch genauso rational lehnt er den Einsatz der Bombe und den Bau der Wasserstoffbombe nach Kriegsende ab. Unterstreicht aber weiter vehement den großen Nutzen der Kernspaltung für Nuklearmedizin und Kernenergie, wie bei seiner letzten Vorlesung im Sommer 1954 in der Villa Monastero am Comer See, wenige Monate vor seinem frühen Tod.
Das Atomzeitalter ist gerade 12 Jahre alt. Wir stehen ganz am Anfang. An der Schwelle all der Wohltaten, die hunderttausende Atomforscher und Laboratorien für uns erarbeiten. Diese Kernenergie ist wie eine Bank, von der wir stetig abheben könnten, würde sich nur der wunderbare Erfindergeist des Menschen nicht auf das Töten, sondern auf das Leben richten.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burkmer an Enrico Fermi, der am 28. November 1954 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.